Also wenn ich die frage, warum eigentlich sie in einer Situation, in der sie jetzt sind, dann kommen die gleichen Faktoren. Entweder sind es biografische Geschehnisse, die dazu geführt haben, sagen wir mal eine Scheidung, eine Trennung oder so etwas. Und es sind insbesondere die Lebenshaltungskosten, die am Beruf sind gegangen. Und da werden dann genannt Miete zum Beispiel, es werden Energiekosten genannt, es werden Krankenkassenprämien, also exakt eigentlich die Faktoren, die im Armutsbericht in dem Nationalen aufgelistet werden und wonach Armut definiert wird, sind eigentlich heute die Probleme, die die Leute haben, die über dem Existenzminimum sind oder knapp drüber.
Was bedeutet eigentlich Armut? Da kommen ganz viele Ideen, bei uns allen wahrscheinlich. Die Forschung hat dazu Zahlen, die sie erhebt, einordnet, festlegt. Und die Gesellschaft eben, hat verschiedene Haltungen dazu. Es lohnt sich aber beim Thema Armut ein bisschen genauer herzuschauen. Und vor allem zu hören, wenn zum Beispiel Menschen etwas dazu sagen, die tatsächlich in Armut leben. Ein grosses Thema, darum auch gross im Strassenmagazin gewesen. Vierteilige Serie, die jetzt abgeschlossen wird. Wir reden über Armut und über das Armutmonitoring vom Bund. Das sind stolze 650 Seiten Zahlen und Statistiken. Und darum ist bei mir zu Gast aus der Surprise-Redaktion der Klaus Petrus. Hoi Klaus.
Salut Simon.
Bevor wir über den Inhalt reden, schon wieder du.
Gut, das ist jetzt eher ein Zufall.
Das ist jetzt gemein, ich weiss.
Ja, das ist jetzt ganz fies. Das ist die Frage, die ich mir jetzt überhaupt gar nicht wartig war, dass du sie stellst. Warum wieder ich? Ja, das letzte Mal haben wir super eine Flucht gehabt.
Genau.
Dann habe ich ein Interview gemacht mit Wahidullah Ali Khan. Und diesmal ist der Abschluss von der vierteiligen Serie, die ich gemacht habe, genau. Für Surprise über Armut, das ist der Grund.
Du hast inhaltlich dort, bist du federführend gewesen und hast die Texte gemacht. Ich kann mir auch nachlesen, in der letzten von 621 bis eigentlich jetzt 626 insgesamt sind immer wieder Texte erschienen zu dem Armutsmonitoring, weil es sehr üppig ist. Wie war denn das Durchwälzen gewesen von 650 Seiten? Das ist ja schon recht gross.
Oder? Ja, das ist recht umfassend. Aber ich muss sagen, wo der Bericht ist angekündigt wurde, bin ich sehr, sehr gespannt gewesen, weil ich meine, es ist meines Wissens das erste Mal in der Schweizer Sozialgeschichte, dass der Bund so einen umfassenden Bericht hat.
Aber das ist nicht etwas, das jetzt seit Jahren immer rauskommt. Das ist schon etwas
absolut. Novum. Oder? Es gibt kantonal natürlich die Armutsberichte, die werden regelmäßig publiziert und da hat man Einsicht in die kantonalen Verhältnisse und das ist wahnsinnig aufschlussreich und wichtig. Aber jetzt so gesamtschweizerisch so eine Mega-Studie mit dem Anspruch, wir schauen jetzt einmal die Situation von der Armut in der Schweiz an. Das ist in dem Sinne jetzt zuerst mal so und das, was wir auf dem Tisch haben, die 650 Seiten, die du gesagt hast, das ist eigentlich Teil 1. Es wird noch ein zweiter Teil kommen. Ich glaube, der sollte die 2030 erscheinen, wenn es mir recht ist oder so etwas. Also es ist eine grosse Kiste. Mhm. Und insofern bin ich jetzt, was ein bisschen in dem Thema drin ist und ja immer wieder Porträt machen von Armutsbetroffenen, bin ich mega gespannt, sie mal jetzt auf der abstrakten grosse Sicht mal zu sehen, was eigentlich Sache ist.
Und weil sie ja angekündigt war, hast du sicher auch gewisse Erwartungen gehabt oder vielleicht Sachen, die dich Wunder genommen haben, ob die vielleicht auch so stattfinden oder abgebildet werden. Ich würde gerne darüber reden, was vielleicht noch könnte besser gemacht werden, wenn wir auf Armut schauen. Vielleicht mal generell, was sind so die Sachen gewesen, die dich überrascht haben vielleicht? Hat es Sachen gegeben, die dich überrascht haben?
Jetzt thematisch oder von der inhaltlichen Ausrichtung oder von den Resultaten jetzt verliehen nicht unbedingt. Was natürlich schon überraschend im Sinne von eindrücklich ist, ist einfach die Menge von Daten, die gesammelt worden ist, sodass man wirklich eine empirische Basis hat, um über Armut in der Schweiz zu reden. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Hintergrund von diesem grossen Bericht. Es soll letztendlich, also es ist sehr, sehr wissenschaftlich und sehr, sehr neutral geschrieben.
Also nicht so spannend zum Lesen. Also Zahlen sind ja schon spannend, wenn man sie anschaut, wahrscheinlich.
Aber, absolut. Aber das soll extra so gemacht sein und soll entsprechend eine Grundlage sein für nachher politische Massnahmen, die beispielsweise gesamtschweizerisch oder kantonal gemacht werden, von der politischen Seite oder natürlich weitergehend von der Armutsforschung, die nachher gewisse Bereiche dann vertiefen, oder von Fachkräften, von sozialer Arbeit. Also das ist so, ja, wie soll ich sagen, der Anspruch ist, glaube ich, letztlich so eine Art von Bestandesaufnahme von den letzten Jahren, was Armut in der Schweiz angeht und was entsprechende Massnahmen könnten sie, um Armut zu bekämpfen, weil das ist ja immerhin ein nationales Ziel, die Bekämpfung von Armut in der Schweiz.
Bevor wir vielleicht so mal reingehen, auch über das Existenzminimum, wo zum Beispiel einfach eine Zahl ist, die man festlegt, ist mir einfach in den Sinn gekommen, ja, Armut und Bund, und ich bin nie Bundeshausjournalist gewesen und nie so nahe dran, aber ich weiss, als politisch interessierter Mensch natürlich gehen nicht nur Politikerinnen und Menschen von der Verwaltung ein- und aus dort, sondern auch Lobbyisten. Da hört man immer wieder Pharmaindustrie, Gesundheitslobby und so weiter. Aber ich meine, Armut hat ja kein Lobby. Darum habe ich es noch bemerkenswert gefunden, dass jetzt da ein Monitoring passiert. Aus welcher Initiative heraus? Weißt du da mehr? Wer ist der Stein vom Anstoss gewesen, dass jemand mal sagt, wir müssen da mal genauer herschauen?
Es war der Ständerat, der eine Motion hat an den Bundesrat gerichtet und entsprechend hat der Bundesrat darauf geantwortet mit dem nationalen Armutsmonitoring. Das ist eigentlich ein gängiger Weg, wie das gemacht wird. Und insofern auch nicht ganz überraschend, weil ich glaube wirklich, was bisher gefehlt hat, ist über das Föderale, darüber uns, über die kantonalen Armutsberichte, aber etwas, was gesamtschweizerisch irgendwie die Gültigkeit haben, wenn es um Massnahmen geht, die über Gemeinden und Kantone darüber uns gehen.
Was man jetzt mit diesen Zahlen ja dann macht, oder? Man geht eben her, liest sich durch als Journalist, jetzt wie du zum Beispiel, und dann muss man ja daraus aber auch so ein bisschen, man muss ja schon genau her schauen. Also etwas, was mir aufgefallen ist, auch bei diesen Texten, die du jetzt verarbeitet hast für all die, für die verschiedenen Magazine, ist zum Beispiel der Aspekt, wenn man es das Existenzminimum nimmt, dann sind es aktuell 700'000 Menschen, die von Armut betroffen sind in der Schweiz. Was ich schon relativ eine hohe Zahl finde. Und wenn du aber sagst, wenn man jetzt das einfach um 500, ich sage jetzt Franken, aufzutun, dann wären es 1,6 Millionen. Das heisst, Leute, die nicht weit weg sind vom Existenzminimum, sind extrem viele. Also wir haben schon, ich würde sagen, es ist schon ein akutes Problem in unserem Land, oder?
Ja, ich sehe das auch. Also wie du gesagt hast, 700'000 Leute. Also das sind 700'000 Menschen, die gemäss Existenzminimum, das jetzt aktuell festgelegt ist, arm sind. Das ist für sich schon eine grosse Zahl. Und du sagst es richtig, es gibt die eine Studie, die für einen Kanton ist gemacht wurde, wenn ich mich recht besinne, für den Kanton Bern, die aber sagt, wenn man das Existenzminimum würde um 500 Franken erheben, wäre es über Nacht 1,6 Millionen und nicht nur in Anführungszeichen 700'000 Leute, die arm sind. Und wie du es gerade andeutest, also wenn das so wäre, jetzt gemäß Definition, 1,6 Millionen wäre arm, das wäre gesellschaftspolitisch ein riesen Thema. Absolut. Und das ist natürlich auch so die Kehrseite von solchen Armutsberichten. Also richtet sich nach Definitionen. Man muss ja irgendwie das Thema abstecken. Und wer arm ist, ist eben gemäss Definition jemand, der unter dem Existenzminimum lebt. Und so fallend unter den Tisch, sage ich jetzt einmal, eben genauso Phänomen wie, dass verhältnismäßig viele Leute am Existenzminimum lebend. Und jetzt ist es dann wirklich eine definitorische Frage, ob die noch arm sind oder nicht. Aber für die einzelnen Leute macht es vielleicht nicht den grossen Unterschied. Ausser natürlich, dass im einen Fall Sozialhilfe beziehend oder können beziehen, im anderen Fall nicht. Also ich weiss, das habe ich auch so porträtiert, ich weiss von etlichen Familien, die am Existenzminimum wären, also die nicht offiziell Working Poor sind unter dem Existenzminimum, aber die genau gleiche Probleme haben. Also wenn ich die frage, warum eigentlich sind in einer Situation, in der wir jetzt sind, dann kommen die gleichen Faktoren. Entweder sind es biografische Geschehnisse, die dazu geführt haben, sagen wir mal eine Scheidung, eine Trennung oder so etwas. Und es sind insbesondere die Lebenshaltungskosten, die am Prüf sind gegangen. Und da werden dann genannt Miete zum Beispiel, es werden Energiekosten genannt, es werden Krankenkassenprämien, also exakt eigentlich die Faktoren, die im Armutsbericht in dem Nationalen aufgelistet werden und wonach Armut definiert wird, sind eigentlich auch die Probleme, die die Leute haben, die über dem Existenzminimum sind oder knapp drüber. Aber die kommen entsprechend im Bericht aber gar nicht vor.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch darüber reden, was da sonst noch könnte reinkommen, wo vielleicht fehlt oder wo garantiert auch fehlt, dann sagst ja du oder sagst, ja, hast du das schon auch erwähnt in den Texten, die du gemacht hast, dass die Sicht der Betroffenen zu kurz kommt oder fehlt. Und jetzt kann man als Erstes sagen, ja, die kommen ja vor. Aber da gibt es ein Aber. Was für eins?
Hey, das ist effektiv ein ganz seltsamer Punkt.
Also es sind so Porträts, muss man vielleicht sagen, genau. Zur Einordnung, Porträts ja. Über die Leute. Aber ja, was ist der seltsame Punkt?
Der seltsame Punkt ist, also irgendwie zweierlei. Auf der einen Seite, wenn man jetzt die Porträts mal weglässt, wenn man jetzt nur die harten empirischen Forschungsergebnisse anschaut, natürlich haben wir armutsbetroffene Leute da vor, weil sie scheinen ja in all diesen Statistiken auf. Aber um den Mensch selbst geht es da eigentlich nicht. Und das ist etwas Erstaunliches. Also das ist natürlich einfach eine Nummer, eine Zahl, ein statistischer Durchschnitt. Und entsprechend aus dem werden natürlich die Porträts irgendwie an die Berichte, ich sage jetzt mal so, drumherum trapiert. So negativ meine ich es vielleicht gar nicht so, aber es kommt mir schon ein bisschen so vor. Es ist typischerweise so, dass oftmals in einem Bericht kommen die Porträts am Anfang oder am Schluss, sie sind irgendwie so am Rand.
Von es ist wie Anhang.
Es ist wie Anhang, du sagst es genau richtig. Und wenn man nachher die Porträts anschaut, sind das oftmals Lebensgeschichten, Ausschnitte von Biografien, die andere sollen zeigen, was eigentlich die Gründe sind, warum die Leute in Armut sind geraten. Und meistens sind die Geschichten auf ganz bestimmte Aspekte gemünzt. Und die Aspekte sind nicht zufälligerweise auch die Aspekte, die in der Forschung selbst eine grosse Rolle spielen, wie zum Beispiel Wohnen. Und dann hat man entsprechend ein Porträt, wo vor allem die Facetten von steigenden Mietzinsen etc. aufzeigt. Oder Bildung ist ein anderer Aspekt. Und dann hat man zu entsprechend Porträt und so weiter und so fort. Und es gibt einem ein bisschen den Eindruck, als ob die Armutsbetroffenen schlussendlich dann doch irgendwie so Stellvertreter sind für die Probleme, die von der Forschung irgendwie statistisch abgearbeitet werden. Das scheint irgendwie etwas illustrierend, was in der Statistik aufscheint.
Der Praxisbeweis zu dem, was sie erheben, quasi so, da, das haben wir erforscht und da sind die lebenden Beispiele dazu.
Gewissermaßen.
Zum Beispiel genau mit der Wohnsituation in der Schweiz strugglen oder dort, wo immer sie wohnen und oder in der Gemeinde, Kanton, was auch immer. Und finde aber noch spannend, dass es ja auch noch andere Aspekte gibt. Es gibt ja, glaube ich, von der Uni Oxford, ist es die Uni Oxford, gell? Genau, gibt es ja mal einen anderen Ansatz. Und den erwähnst du auch in einem von deinen Texten. Und über den würde ich gerne ein bisschen reden. Weil dort werden Armutsbetroffene nicht einfach so porträtiert, so als Stellvertreter, sondern sie sind aktiv Teil von dieser Forschung. Was ist dort passiert?
Genau, das ist meines Wissens eines von einer ganz grossen Ausnahmen in der Armutsforschung. Das sind wirklich radikal partizipative Anspruch da irgendwie erhoben worden ist. Partizipativ, ja, das würde man inzwischen so nennen. Und zwar in dem Sinne, dass genau aber nicht die Kernthemen von Armut, die wissenschaftlich erforscht sind, an die Armutsbetroffenen herangetragen werden, sondern man hat sich mit Armutsbetroffenen zusammengehockt und die buchstäblich gefragt, hey, über was wollt ihr eigentlich reden? Was ist euch wichtig?
Ja. Was wären eure Kriterien eigentlich? Genau. Oder wie man es jetzt gerade von denen?
Genau, Kriterien. Absolut. Und das ist nicht einfach im luftleeren Raum so entstanden, als ein soziologisches Experiment. Und das sind so quasi die Tierchen im Zoo, die man jetzt da so reden lässt. Sondern nein, das ist in einer erweiterten Forschungsgruppe entstanden, wo die Armutsbetroffenen selbst Forschende sind. Da sind Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mit dabei gewesen und eben Leute aus der sozialen Arbeit beispielsweise. Und dann hat man einfach Fragestellungen und Wissenspotenzial und Kompetenzen zusammengetragen und das miteinander kombiniert und aus dem uns nachher eigentlich Themen erarbeitet. Und spannender ist, also bevor ich die Studie gelesen habe, habe ich mir gedacht, kommt da wirklich etwas anderes? Wäre jetzt bei klassischen Armuts.
Hast du das wirklich gedacht?
Das habe ich wirklich gedacht.
Ja.
Okay. Weil ich habe mir so überlegt, wenn man die klassischen Themen anschaut, die in der Armutsforschung bearbeitet werden, ja, es geht zentral um Geld.
Ja.
Und natürlich müsste das ein Thema sein. Es geht zentral um Wohnen. Oder eben um Fixkosten, die man hat. Es geht zentral auch um Bildung, die einem verspricht, dass man es dann schaffen kann, sozialer Aufstieg oder nicht. Es geht um Partizipation, also Teilhabe, kulturelle, politische. Und man kann sagen, das sind eigentlich so die Themen. Und ja, gemäss der Studie Oxford sind das wichtige Themen, aber, Und jetzt kommt es eben, es sind wirklich andere Themen, wo die Arbeitsbetroffenen auf den Tisch gebracht haben und gesagt haben, das ist in erster Linie, nicht einfach nebenbei noch, sondern das ist in erster Linie das, was uns umtreibt.
Da geht es ja zum Beispiel auch so um die Wahrnehmung, die man zum Beispiel hat von Leuten oder wenn man sich wahrgenommen fühlt von der Gesellschaft und noch andere Sachen.
Also Stigmatisierung ist ein grosses Thema. Also sich durch die Augen der anderen betrachten, mit dem verbundenen Scham. All die Sachen, die natürlich nicht wahnsinnig neu sind, aber es zeigt, dass für die Personen das einfach mega wichtig ist. Dass das wirklich etwas ist, was sie prägt in ihrem Leben und in ihrem Selbstverständnis. Oder beispielsweise die Tatsache, dass das, was sie kennen, nicht anerkannt wird. Ja. Also, dass sie immer als die Schwachen der Gesellschaft angeschaut werden, als hätte sie überhaupt kein Potenzial. Mhm. Als wäre sie überflüssig.
Du beschreibst das so, oder ich weiß nicht, ob das sogar in der Studie gestanden ist, dass sie zum Beispiel sagen, wir wissen sehr wohl, wie mit den Behörden umzugehen, weil wir sind ständig auf dem Sozialamt zum Beispiel oder irgendwo und wir haben uns Skills angeeignet in dieser Zeit. Das sind zum Beispiel Sachen, wo man sagt, hey, wir sind ja nicht einfach Leute, die einfach irgendwie so die Hand anheben und so, sondern wir sind am Schaffen eigentlich die ganze Zeit, dass wir zu unserem Recht kommen. Oder?
Ja. Genau. Es ist übrigens auch das, was Surprise als ganze Verein auch ein bisschen den Ansatz verfolgt, weil auch bei Surprise wird oft, gerade wenn es zum Beispiel um Stadtführungen geht, wird von Experten, Expertinnen der Strasse geredet. Und das ist eigentlich der Versuch, sozusagen spezifisches Wissen, was die Personen haben, eine Art von Expertentum irgendwie euch nicht nur zu anerkennen, sondern euch abzuholen und indem sie gesamtgesellschaftlich verfügbar zu machen. Und in dem Zusammenhang der wohl wichtigste Aspekt, den die Armutsbetroffenen in der Oxforder Studie, und es gibt übrigens ein Band für die Schweiz euch, wie sie sagen, betont haben, ist, dass sie darunter leiden und einfach nicht ein selbstbestimmtes Leben können. Also der Autonomieverlust ist im Prinzip in dem Armutskonzept im Zentrum. Mhm. Wohingegen jetzt ein konkreter Vergleich in einer traditionellen Armutsforschung eigentlich Mangel an Geld im Zentrum steht. So im nationalen Armutsmonitoring ist bei der Oxforder Studie Mangel an Selbstbestimmung und Autonomie.
Und tatsächlich, ich sage das jetzt nicht, um mich irgendwie bei dir als Gast anbieten, aber mir kommt ein Text in den Sinn, den du mal gemacht hast, der ist auch in deinem Buch erschienen, am Rand, ich weiss ihren Namen nicht mehr, du hast ihn sowieso abgeändert, aber sie wohnt in Bern und sie ist von Armut betroffen. Und erstens mal weiss sie sehr viel gut Bescheid, wie viel Produkt kostet im Laden, also viel mehr als du und ich, würde ich jetzt mal behaupten, rechnet ständig irgendwie mit, also ist die ganze Zeit am Rechnen, am Buchhalten, von wegen Skills, die man sich aneignet. Und dann sagt sie ja, sie lügt eigentlich, also selbstbestimmtes Leben, sie lügt ja anderen Leuten vor, dass sie jetzt nicht mit auf den Ausflug kommen kann. Sie sagt dann so Sachen wie, ich muss dort und dort herren, ich habe einen Termin mit der Enkelin oder mit irgendjemandem, aber eigentlich kann sie sich einfach nicht leisten. Und klar ist das ein Geldproblem, aber es ist ja genau das, ich kann nicht selbstbestimmt leben zum Beispiel.
Genau.
Und ich muss eigentlich den Leuten der Welt oder etwas anderes vorgeben, als ich eigentlich kann. Weil ich Angst habe vor sozialer Ächtung. Das merke ich auch immer wieder raus in den Texten zu der Studie, dass das immer wieder eine Rolle spielt. Man darf nicht offen damit umgehen, dass man so ist oder dass man arm ist, weil man Angst hat vor sozialer Ächtung.
Genau.
Oder?
Also das wäre jetzt genau so ein Beispiel. Das war die Lislo Kreinbühl, Lotti, betroffen von Altersarmut in dem speziellen Fall und wie du es geschildert hast. Und sie hat auch noch es gibt die Szene, wo sie mir gesagt hat, sie werden öfter mal eingeladen.
Ja.
Aber weil sie weiss, dass sie nicht gegen einladen kann,
macht sie es nicht.
Erfindet sie dann nachher eben entsprechende Ausreden. Und wie du zu Recht sagst, da kannst du jetzt sagen, und das würde ich wahrscheinlich auch in einem traditionellen, klassischen Armutsforscher sagen, das stimmt, dem Grund liegt aber Mangel an Geld. Und darum ist Mangel an Geld doch eigentlich die zentrale Komponente. Wenn man aber die Innenperspektive von diesen Leuten ablässt und ihnen zulässt, ist in der Wahrnehmung nicht einmal so. Sondern es ist auch so, dass wenn sie zwar nicht viel Geld hängen, aber knapp genug Geld hängen, würde es trotzdem nicht länger, um auf die Art ein selbstbestimmtes Leben zu machen. Die Angst oder die Sorge oder auch das Leiden an dem Autonomieverlust zeigt sich nicht nur in dem Privaten nachher, sondern auch zum Beispiel im Institutionellen. Also ich habe so viele Interviews mit Armutsbetroffenen gemacht und ich würde behaupten, fast in jedem Interview ist früher oder später das gekommen. Ich muss mich als arme Person die Hose brillen.
Ja.
Gegenüber den Behörden, gegenüber hier, gegenüber da. Ich muss alles auf den Tisch legen. Ich bin immer in einer Bitt-Haltung drin. Und das hat etwas wiederum Beschämendes, etwas Unwürdiges. Und dass sich häufig Leute aufgrund von dem nachher zurückziehen. Und indem sie euch etwas nicht in Anspruch nehmen, was sie durch uns das Recht haben, in Anspruch zu nehmen. Das ist im Übrigen auch nachher mit vielen Senioren, Seniorinnen der Fall, die eher nicht beziehen die Ergänzungsleistungen, obwohl es eigentlich die Hälfte, aber auch zum Beispiel Scham einfach im Hintergrund ist. Und das zeigt, dass in der psychologischen Realität der Punkt für Armutsbetroffene einfach unglaublich wichtig ist. Und das ist das Resultat von der partizipativen Studie von Oxford. Und weiterführend könnte man jetzt sagen, ja, die Armutsforschung mitsamt den Massnahmen müsste sich entsprechend aber auch diesen Punkten widmen oder die euch viel mehr im Ranking von den wichtigen Punkten einfach viel höher setzen, was das momentan der Fall ist.
Ja, und ich, der jetzt nicht von Armut betroffen bin, habe mich gefragt, ist es nicht auch wichtig, dass die Punkte aufkommen, dass ich auch eine Art von Spiegel vorgehabt bekomme, wie ich zum Beispiel auf Menschen mit Armut. Also ich sage jetzt, ich als Stellvertreter von der Gesellschaft, das kann ich nicht sein, aber ich meine jetzt einfach, ich, du, wer auch immer, alle, die zuhören, die nicht von Armut betroffen sind, dass wir einmal einen Spiegel vorgehabt bekommen, was wir vielleicht von so Menschen erwarten oder wie wir sie kategorisieren oder wie sie sich kategorisiert fühlen von Menschen, die nicht von Armut betroffen sind. Das ist ja schon nur schon aus dem Grund heraus, oder?
Ich finde auch.
Also, wenn am Schluss das Geld eine Rolle spielt.
Ja, das finde ich wirklich auch. Und ich habe sogar das Gefühl, also das sage ich jetzt in Anführungszeichen, jetzt vom, wie du sagst, von der Sensibilisierung oder vom Storytelling, dass man in Anführungszeichen sind so Geschichten, die sehr nah der Perspektive von diesen Personen sind und in dem sie auch das Partizipative haben, dass man sich beizieht, einfach unglaublich wichtig, weil sie auch können ein Korrektiv sein, auf wie du sagst, welchen Blick das wir auf sie haben, weil das ist auch etwas Spannendes. Wenn man die Geschichte von der Armutsforschung anschaut, gibt es immer so ein bisschen, es gibt so Eckpfeiler oder auch Wellenbewegungen. Mal werden arme Leute sehr abschätzig betrachtet. Das gibt es immer noch ein bisschen. Am Tisch bei Rühm gibt es Fernsehformate, wo man sich buchstäblich lustig macht über Armutsbetroffene.
Es hat mal so einen Begriff gegeben vom Hartz IV TV.
Genau, oder? Auf das spiele ich an. Also das ist unglaublich. Ich meine, zu Recht sind Diskriminierungen heutzutage geächtet. Wenn es zum Beispiel um Gender geht, wenn es um Herkunft geht etc., aber in Bezug auf Klassismus, in Bezug auf soziale Klassen, die tiefer sind, ist es immer noch gang und gäbe, dass man sich irgendwie lustig machen kann. Dann gibt es ein anderes Bild, nämlich es sind die Opfer von der Gesellschaft. Da ist ein extrem karitativer Zugang, also der fast so über den Kopf fahren und dann müssen wir alle helfen. Aber umgekehrt müssen wir schon ein bisschen dankbar sein. Aber da gibt es nachher auch das Gegenbild von, die sind alle mega resilient.
Ja, genau.
Die sind widerständig und weiss der Geil. Das sind alles so Rollen, muss ich euch offen sagen, wenn ich dann mit diesen Leuten in Gesprächssituationen bin, das sind alles Rollen, die sie nicht einfach so annehmen.
Ja.
Also es sind Rollen, die man ihnen gibt. Und wenn man dann aber mal so wirklich umdreht und fragt, hey, okay, über was willst du eigentlich jetzt reden? Aus seiner Perspektive ist, oh Wunder, kommen solche Rollen plötzlich gar nicht mehr vor. Mhm. Und das muss einem zu denken geben in Bezug auf, wie man auf Armut oder Armutsbetroffene schaut. Aber euch für die Forschung kann das wichtige Impulse sein, finde ich.
Schauen wir zum Schluss doch noch ganz schnell ins andere Spektrum. Das ist nämlich auch mal noch ein Thema. Wieso wird eigentlich so wenig über Reichtum geforscht? Weil das ist auch noch ein Aspekt, dass man das eigentlich, ja, es gibt so vereinzelt, es gibt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum die Martina Linartas, die jetzt sehr viel in Talkshows auftreten ist, die über das Thema redet. Aber dort geht es ja mehr eigentlich auch so ein bisschen um soziale Ungleichheit. Also das ist ja da auch ein Thema. Aber über das Thema Reichtum wird nicht so geforscht oder nicht flächendeckend auf jeden Fall. Hast du eine Antwort darauf, wieso dass das nicht passiert?
Also, das
oder
ist
vermutigen.
Ja, ich habe diesbezüglich schon so ein bisschen gefragt im Verlauf der letzten Jahr, als ich mich mit dem Thema befasse. Es gibt unterschiedliche Antworten. Das eine ist, man weiß nicht recht, wo sie sind.
Ja. Und das sie müssen ja die Hose nicht runterlassen.
Genau.
Im Vergleich zu den armen Leuten.
Und da kommt die Geschichte mit Vermögen, Vermögenangabe, Steuern auf Vermögen. Das ist nachher wie sozusagen ein wirtschaftspolitisches Ding, wo diesen Leuten ermöglicht, nicht indem sie so transparent müssen sein, wie das für die gut wäre, erwünscht wäre. Das heisst, selbst Leute, die in dem Bereich forschen, zum Beispiel in der Soziologie oder Wirtschaftssoziologie, haben mehr Reiche und Superreiche auszumachen aufgrund von dem. Oder können höchstens so ein bisschen indirekt. Das ist auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch so, wie kann man das nennen, so ein bisschen von der Mentalität. Das ist ein Thema, das mich momentan so beschäftigt, nämlich das von der Mittelklasse. Wir leben in einem Land, wo sich fast alle zur Mittelklasse zählen.
Das ist teilweise absurd.
Absurd. Also ich erinnere mich an ein Statement von Blocher.
Aktuelle deutsche Bundeskanzler sieht sich
genau,
auch.
Genau. Also Mittelklasse ist, das ist so irgendwie, das ist ein Bekenntnis zu irgendetwas, was aber mit Geld jetzt nichts zu tun hat, oder in jedem Fall nicht viel, weil die Bandbreite ist so weit.
Ja.
Aber was dahinter steckt, und das sagen etliche Soziologen, Soziologinnen, ist irgendwie die Idee, dass die im zum Beispiel mittleren oder unteren Segment von der Mittelklasse sind, doch mit der Idee leben, ich kann immer noch aufsteigen.
Ich kann so reich werden wie der Herr Blocher?
Vielleicht nicht gerade so.
Aber zumindest so
eine Art von reich. Ja. Und dann jetzt im Zusammenhang mit Erben und jetzt sind wir bei einem Thema, wo man sagen, das war so rational, irrational gewesen, die Abstimmung, die da ist gegangen mit der Erbschaft Stier oder die ganze Diskussion darum, muss ich sagen. Aber vielleicht hat das da die Wurzel, dass man denkt, ja, vielleicht bricht es mich auch mal, jetzt im positiven Sinne noch für sich, vielleicht habe ich auch mal ein bisschen mehr Geld. Nicht gerade den Lotto gewinnen. So. Aber dass dahinter so die Mentalität ist, dass die Hoffnung nach wie vor tiefer verankert ist, dass man aufsteigen kann, weder die, dass man absteigen kann. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt vor, es gibt statistisch gesehen zunehmend einen Teil von der Mittelklasse, der in Richtung Existenzminimum schlittert, der also absteigt.
Mhm.
Und da ist die Angst und die Sorge vor dem Abstieg ist wirklich gross.
Ja, du hast es erwähnt und tatsächlich, ich meine, ich bin nicht betroffen, das muss ich sagen, aber es geht ja um die kreativen Berufe, die du zum Beispiel erwähnt hast, oder? Ich meine, da reden wir nicht von Existenzminimumlöhnen, aber das Leben rundherum wird ja immer teurer, das merken alle, die Mieten, wenn man Wohnwechsel hat, wenn man sich scheiden lässt oder wenn man Krankenkassenprämien ins Haus bekommt, das merken alle nicht. Und, ich denke, das ist schon etwas, wo man, also ja, das ist mir dann auch so ein bisschen durch den Kopf und denkt, ja, stimmt.
Ja, ja. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, du sagst, das Geld ist jetzt nicht unbedingt das Problem, aber wenn du an gewisse Berufe denkst, die aufgrund von der Veränderung vom Arbeitsmarkt oder von neuen Entwicklungen, natürlich Stichwort KI und so, da geht es schon Richtung Prekariat.
Mhm.
Also denke zum Beispiel an Journalismus oder denke an Grafikerberufe. Also ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld Leute, die aus der Grafik kommen, extrem gut ausgebildet und so weiter, die einfach keine Jobs mehr haben und die nachher das Umsatteln, die sind in einem gewissen Alter, zunehmend schwierig wird. Und das ist schon ein spezielles Phänomen, weil da hast du eigentlich eine Klasse, eine soziale Klasse, die über Bildung Schichtmöglichkeiten hat erschaffen.
Ja.
Und jetzt ist Sackgasse. Das heisst, Gebildete, da war früher in der Bildung geheißen, bessere Jobs, mehr Einkommen.
Mehr Möglichkeiten.
Mehr Möglichkeiten ist jetzt in Bezug auf gewisse Berufe oder gewisse Segmente, einmal momentan, vielleicht verändert sich das ja wieder, hast du wie so den anderen Aspekt, dass selbst Gebildete sind jetzt gefährdet. Und das ist nochmal, wenn du vorher gesagt hast, der Spiegel der Gesellschaft vorsetzt, das ist nochmal ein anderer Spiegel, wo gewisse Leute jetzt noch psychologisch gesprochen berechtigt in eine Sorge treibt.
Ja, das ist auch noch ein weiterer Punkt von ganz, ganz vielen, warum uns das Thema etwas angehen sollte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ihr das auch aufgearbeitet habt in mehreren Heften und jetzt auch im neuen Heft, 22. Mai dann. Nummer 626, dort gibt es nochmal einen Text von dir. Dort geht es unter anderem auch um die Studie aus Oxford. Das kann man ganz genau nachlesen. Also kauft es doch dann ab dem 22. Mai bei euren Verkäuferinnen und Verkäufern des Vertrauens. Wir machen da mal einen Punkt. Weil wir könnten, glaube ich, noch lange über das Thema reden. So ist das. Und ich hoffe, wir reden dann jetzt das letzte Mal darüber. Das wäre auch wichtig. Aber danke vielmals für deinen Besuch hier bei uns.
Ich danke dir, Simon.